Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Wie viel Gift ist möglich? Wie viel Gift ist nötig? Und was allein betrachtet ein höchst wirksames Mittel gegen Schädlinge auf dem Feld sein kann, damit die Erträge nicht einbrechen, das kann vielleicht unbeabsichtigt auch Kollateralschäden bei anderen wiederum nützlichen Insekten und Tieren produzieren. Über all diese Fragen der agrarindustriellen Produktion lässt sich trefflich streiten und das tun Bundeslandwirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium derzeit mal wieder. Warum es die Gesetze zum Insektenschutz heute nicht in die Regierungssitzung geschafft haben, dazu gleich mehr. Außerdem, die Regierung beschließt heute strengere Emissionsvorschriften für Ställe mit vielen Schweinen und Masthähnchen. Die traditionellen Gerüche und Geräusche in Dörfern müssen aber bleiben dürfen, fordert eine Petition, mit der sich Dörfler gegen manchen zugezogenen Städter wehren. Die EU-Agrarminister wollen ein EU-weites Tierwohl-Label auf den Weg bringen. Gleichzeitig will die EU die Kontrolle beim Einfluss von Lobbyisten verschärfen. Bei Elektrokleingeräten wird die Rücknahmepflicht demnächst auch die Discounter treffen und wir blicken auf unterschiedliche Ökobilanzen von Einweg- und Baumwollmasken und die Qualität von Pfannen. Eigentlich sollte heute das Bundeskabinett, also die Bundeskanzlerin und ihre Minister und Ministerinnen, das neue Insektenschutzgesetz auf den Weg bringen, das eine Ausweitung von Schutzgebieten und Schritte gegen Lichtverschmutzung vorsieht. Allerdings flog der Tagesordnungspunkt wieder von der Agenda. Katharina Hamberger in Berlin. Diese beiden Ministerien hatten, Bundeslandwirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium, hatten ja schon öfter Meinungsverschiedenheiten, aber galten die nicht als ausgeräumt?
Ja, offenbar nicht. Also man hat wohl bis gestern Abend noch gerungen, ob man eine Einigung hinkriegt. Das ist ungewöhnlich. In der Regel einigt man sich schon am Montag, was ins Kabinett kommt. Dieser Streit schwelt eben schon etwas länger, weil das BMEL, das Landwirtschaftsministerium, sieht, dass bestimmte Einwände vom Umweltministerium nicht berücksichtigt werden. Und jetzt bei diesem Insektenschutzgesetz sagt das Umweltministerium, jetzt ist die Begründung dafür, dass es nicht ins Kabinett gegangen ist, dass man sich eben in fast allen Punkten einig war, bis auf in einem. Und da geht es um Definition eines bestimmten Biotoptyps, mit dem man mit dem BMEL, mit dem Landwirtschaftsministerium nicht verhandeln konnte. Fragt man mal BMEL nach, dann wird das etwas spezifischer. Es geht wohl um die Streuobstwiesen. Genau genommen, wann ist eine Obstwiese eine Streuobstwiese? Also wann wird es ein streng geschütztes Biotop? Da geht es um Fläche, um die Höhe und auch um die Anzahl der Bäume. Und das Landwirtschaftsministerium sagt eben, es sei niemandem damit gedient, wenn die nachhaltige Nutzung und Pflege von Streuobstwiesen aufgegeben werde, weil das Insektenschutzgesetz zu hohe Schutzvorgaben mache. Also da möchte man eben nicht so strenge Vorgaben haben. Und das Landwirtschaftsministerium sieht außerdem Konflikte mit bereits bestehender Ländergesetzgebung, die damit außer Kraft gesetzt werden würde. Das ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den der Bauernverband schon vorab geäußert hat. Wann man sich jetzt tatsächlich einigen wird, das steht in den Sternen. Im Moment sieht es aus, als gäbe es da noch längere Verhandlungen.
Glaubt man gar nicht, dass das so kompliziert sein kann. Außerdem geht es heute im Kabinett um Abgase, um Staub und andere Emissionen, die aus großen Schweine- und Geflügelställen entweichen können. Technisch bezeichnet als eine Änderung der TA-Luft. Was wird da verabschiedet?
Naja, da geht es um bestimmte Reinigungsanlagen, die vor allem Ammoniak, Feinstaub oder Stickoxide aus der Luft filtern sollen. Und da wird die TA-Luft, also diese technische Anlagen zur Luftreinhaltung, das wird erneuert und bezieht eben auch landwirtschaftliche Betriebe mit ein. Große Tieranlagen, die sollen 70% Ammoniak und Feinstaub jetzt herausfiltern. Große Tieranlagen, das heißt mindestens 1500 Mastschweine oder 30.000 Masthähnchen. Wenn es so einen Tierbetrieb gibt, dann muss da eine Abluftanlage rein. Vorausgesetzt, es ist kein offener Stall, das möchte man weiter möglich machen. Und in diesen Stellen ist es oft schwierig, so eine Abluftanlage einzubauen.
Kein Insektenschutz heute im Kabinett, dafür strengere Regeln für Großställe. Danke an Katharina Hamberger für die Information. Und wir bleiben bei Dorf, bei Gerüchen, bei Ställen. ortsübliche Emissionen als kulturelles Erbe schützen. So lautet der Titel einer Online-Petition, die inzwischen von mehr als 9000 Menschen unterschrieben wurde. Diese Petition setzt sich ein, so wörtlich, für den Erhalt des ländlichen, dörflichen Lebens mit all seinen Geräuschen und Gerüchen wie Hahnen, Krähen, Enten, Schnattern, Mist- und Güllegeruch, Glockengeläut zur Zeitangabe. Denn immer mehr Städter, die aufs Land ziehen, fühlen sich durch diese ländliche Geräuschkulisse gestört. Ludger Fittgau berichtet.
Ein Hahn, der kräht, gehört zum Bauernhof. Dieser Meinung ist Silvia Stengel. Doch in dem Dorf im Rhein-Main-Gebiet, in dem sie lebt, ist das inzwischen umstritten. Zwar ist die deutliche Mehrheit der Dorfbewohnerinnen und Bewohner für den Hahnenschrei. Doch es gibt einige Nachbarn, die ihn als Lärmbelästigung empfinden und dagegen klagen. Silvia Stengel.
Gerade die alten Ortskerne, die auch denkmalgeschützt sind, sind halt zum Glück doch noch landwirtschaftlich geprägt. Es gibt Traktoren, es gibt Kühe und Schweine im Stall. Und so ist es auch hier bei uns gewesen, dass halt auch viele Hühnerhalter in der Straße noch sind. Und da waren wir doch sehr überrascht, als dann vor 3 Jahren Klage oder erstmal die anonymen Briefe ins Haus flatterten, dass sich Nachbarn gestört fühlten. Allerdings auch Nachbarn weiter weg, weil die umliegenden Nachbarn kennt man ja dann doch und da hatte sich niemand gestört gefühlt.
Die Beschwerden gegen ihre 10 Hühner und insbesondere den Hahn im Stall brachten Silvia Stengel dazu, sich grundlegender mit dem Thema zu beschäftigen. Ihre Recherchen zeigten, in Frankreich hat das Thema längst die Politik erreicht. Dort wird aktuell ein Gesetzentwurf diskutiert, der, so wörtlich, zum Schutz des sinnlichen Erbes der Landschaft dienen soll. Silvia Stengel will in Deutschland nicht Massentierhaltung oder übermäßiges Ausbringen von Gülle am Rande der Dörfer mit den entsprechenden Belästigungen schützen. Sondern ihr geht es darum, Tierstimmen und andere landwirtschaftliche Geräusche in den Dörfern vor der Klagewut lärmempfindlicher Anwohner zu schützen. Silvia Stengel hat nun eine Online-Petition gestartet, mit der sie das erreichen will.
Und die Petition soll einfach dieses Landleben oder diese dörflichen Strukturen schützen und auch vor dieser Urbanisierung bewahren oder vor der Umwandlung zu Schlafstätten bewahren, dass einfach das Landleben oder auch das Dorfleben noch so weiter existieren kann, wie es war.
In vielen Dörfern, in denen es keine landwirtschaftlichen Betriebe mehr im Ortskern gibt, wird aktuell fieberhaft daran gearbeitet, die Dorfzentren nicht veröden zu lassen. Umso wichtiger sei es doch, argumentiert Silvia Stengel, Landwirte oder andere private Viehhalter, die noch die alten Ställe und Gärten im Ortskern bewirtschaften, nicht an den Dorfrand zu vertreiben.
Es gibt gerade in Bayern eine große Klage gerade gegen die Kuhglocken, die dann doch sehr ortsüblich sind, aber dennoch als Störfaktor empfunden wurden. Dann gibt es natürlich auch die Gerüche, gerade wenn die Bauern ihre Gülle aufs Feld bringen, dass dann Gerüche stören, aber auch Lärm von Traktoren. Wenn noch am Sonntagabend die Ernte eingebracht werden muss, weil das Wetter umschlägt, all diese eigentlich landwirtschaftlich typischen Geräusche sollen geschützt werden.
Besonders gefährdet ist die landwirtschaftliche Geräuschkulisse in den Dörfern am Rande der Ballungsgebiete. Weil die Wohnungspreise in den Zentren für viele Menschen unbezahlbar geworden sind, drängen viele Städterinnen und Städter seit längerem ins Umland. Dort angekommen, begreifen sie dann, Landwirtschaft ist nicht immer eine emissionsfreie Idylle. Für die alten Ortskerne gäbe es allerdings häufig keine Bebauungspläne, so Silvia Stengel. Dies verschärfe den Lärmkonflikt noch.
Dadurch, dass Bebauungspläne fehlen, und da keine Vorschriften sind, dass dadurch einfach ein anderes Klientel an Menschen in die Ortskerne hineinbaut, teilweise auch größere Häuser und dadurch halt dieses Problem erst entsteht.
Mehr als 9000 Menschen hierzulande haben die Online-Petition bisher unterzeichnet, die Silvia Stengel auf den Weg gebracht hat. Im nächsten halben Jahr sollen 50.000 Leute für die Eingabe gewonnen werden, damit Tiere und Traktoren auch im Dorfkern eine Zukunft haben.
Das, was ein Dorf ausmacht, soll auch bleiben, Ludger Fittgau berichtete. Wir bleiben bei Agrarthemen. Der Agrarrat, die Agrarminister der EU haben sich gestern einstimmig für die Einführung eines EU-weiten Tierwohl-Labels ausgesprochen. Paul Vorreiter in Brüssel, was heißt das genau?
Ja, das heißt, dass dieses Tierwohl-Label jetzt auf den Weg gebracht ist. Das bedeutet, die EU-Kommission wurde beauftragt, einen Vorschlag dazu auszuarbeiten. Die Minister haben dabei einige Punkte in den Vordergrund gestellt in ihren Schlussfolgerungen, was dabei wichtig sein soll. Es geht ja um ein mehrstufiges Tierwohl-Label und bereits die erste Stufe soll über den gesetzlichen europäischen Mindeststandard hinausgehen. Auch sollen alle Nutztierarten sukzessive in dieses Label aufgenommen werden. Das Logo dazu soll natürlich EU-weit einheitlich sein und auch geschützt sein und die Produzenten ermuntern, ihre Tierschutzstandards zu erhöhen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, die hatte am Abend bei der Pressekonferenz gesagt, dass sie zwar als Ziel sich für ein verpflichtendes Tierwohlkennzeichen aussprechen würde, allerdings hat der Rat jetzt selbst sich eben noch nicht für ein verpflichtendes Kennzeichnungssystem ausgesprochen. Der Landwirtschaftskommissar Wojciechowski, der war auch dabei und hat im Prinzip diesen Vorschlag gleich aufgenommen und versprochen, dass er da einen Vorschlag dazu machen wird und noch dabei hervorgehoben, dass er sich erhofft, dass dieses Label auch für den Export gut sein könnte.
Gibt es schon Reaktionen auch von Tierschützern?
Also die Umweltschützer von Greenpeace, die stören sich tatsächlich an dieser fehlenden Verbindlichkeit. Damit hätten Verbraucher jetzt keine wirkliche Transparenz. Sie kritisieren, dass sich Klöckner zwar für eine gesetzlich verpflichtende Haltungskennzeichnung in der EU immer dagegen ausgesprochen hätte, mit dem Verweis auf die Regelung auf EU-Ebene, die jetzt eben kommen soll. Was allerdings aus ihrer Sicht nicht stimmt, denn wenn sie wollte, dann könnte sie das eben auch schon auf nationaler Ebene voranbringen. Und das würde dem Tierschutz damit dem Tierschutz einen Dienst erweisen.
In Deutschland gilt ja neuerdings der Nutri-Score als Nährwertkennzeichnung. Das sollte auch europäischer werden, allgemein beschlossen werden. Gibt es da was Neues?
Ja, da gab es eine kleine Niederlage für Bundesministerin Klöckner, jetzt zum Schluss ihrer Ratspräsidentschaft. Da gab es keine Einstimmigkeit dazu. In der Tat, dieser Nutri-Score, der ist ja im November in Deutschland eingeführt worden. Der sollte quasi als Vorbild gelten. Eine ähnliche Lösung sollte in der EU kommen. Aber vor allem Italien will da nicht mitgehen. Die fürchten schlechte Bewertungen für ihre Spezialitäten. Die Griechen hatten da zum Beispiel vorgeschlagen, geschützte Erzeugnisse wie den Parmesankäse rauszunehmen, konnten sich da nicht durchsetzen. Also es gab jetzt keine einstimmigen Schlussfolgerungen des Rates, aber dafür Schlussfolgerungen der Ratspräsidentschaft und denen haben sich dann 23 Mitgliedstaaten angeschlossen. Da wurde jetzt die EU-Kommission mit einer Folgenabschätzung beauftragt und das ist jetzt eine Aufgabe, die an die portugiesische Ratspräsidentschaft übergeht.
Wir warten ab. Paul Vorreiter mit den ersten Ergebnissen des Agrarrates, Agrar- und Fischereirates in Brüssel. Danke. Seit seiner Gründung 1949 setzt sich der Europarat, das ist ein allgemeiner Zusammenschluss der Europäer, also nicht mit der EU verwechseln, für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. In seinem jüngsten Korruptionsbericht hat Deutschland allerhand Kritik kassiert. Deutsche Spitzenpolitiker sollten viel stärker öffentlich machen, wann sie sich mit welchen Lobbyisten treffen und worüber sie reden. Auch die Europäische Union hat jetzt nochmal die Regeln für Lobbyisten verschärft, egal ob sie aus der Industrie oder aus Umweltverbänden stammen. Stefan Überbach.
Das ist ein guter Tag für Europa, heißt es in Brüssel. Die Bürgerinnen und Bürger hätten das Recht zu erfahren, wie die EU arbeite und wer versuche, auf diese Arbeit Einfluss zu nehmen, sagte Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova.
This is a good day for Europeans, for the European citizens who have the right to know what we are doing and how we are doing that and who is influencing us.
Wenn sich Lobbyisten künftig in politische Prozesse in der EU einschalten wollen, müssen sie sich vorher offiziell registrieren und angeben, wen sie vertreten, an welchen Themen sie arbeiten und wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Das gilt für Treffen mit Spitzenvertretern aus dem Europaparlament, der Europäischen Kommission und teilweise auch aus dem Rat der EU, der Vertretung der Mitgliedstaaten. Nach Ansicht von Vizeparlamentspräsidentin Katharina Barley ist Transparenz von entscheidender Bedeutung, um Fake News und Populismus wirksam begegnen zu können. Die Bürger könnten jetzt einfacher nachvollziehen, wie Entscheidungen zustande kommen, die ihr tägliches Leben betreffen.
Citizens in Europe will be able to follow more easily how we take decisions that affect their daily lives and help demonstrate the openness of our institutions.
Im Brüsseler Transparenzregister sind aktuell rund 12.000 Organisationen eingetragen. Branchenverbände und Unternehmen, aber auch Gewerkschaften sowie Sozial- oder Umweltverbände. EU-Kommissare und führende Europaabgeordnete müssen ihre Treffen mit Spin-Doktoren schon seit einiger Zeit öffentlich machen. Das gilt demnächst auch für ausgewählte Spitzenverbände. Vertreter der EU-Länder. Egal, ob die Gespräche persönlich geführt werden oder wie in Corona-Zeiten eher online stattfinden. Europa-Staatsminister Michael Roth als Vertreter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist mit der Einigung zufrieden.
Es lag aber auch daran, das sage ich mal sehr selbstbewusst, dass die deutsche Ratspräsidentschaft die Bedeutung von Transparenz auch für eine lebendige und von den Bürgerinnen und Bürgern getragene Demokratie zu wertschätzen weiß. Und ohne Vertrauen und ohne Akzeptanz kann eine Gemeinschaft wie die Europäische Union, das gilt im Übrigen auch für Nationalstaaten, nicht überleben.
Den Grünen im Europaparlament gehen die Vereinbarungen nicht weit genug. Schließlich müssten nur einige wenige Vertreter der EU-Staaten ihre Lobbykontakte offenlegen. Deshalb sei diese Reform nur der kleinstmögliche Fortschritt. Die Neuregelung muss jetzt noch von allen drei EU-Institutionen formell bestätigt werden.
Stefan Überbach berichtete, manches alte Elektrogerät landet statt im Recyclinghof in der Reststofftonne. Das will die Bundesregierung jetzt ändern. Martin Polanski.
Wer alte Handys oder andere Elektrokleingeräte loswerden will, soll diese künftig auch in vielen Supermärkten abgeben können. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung müssen etwa Discounter, die regelmäßig Elektrogeräte verkaufen, Altapparate zurücknehmen. Größere Geräte wie beispielsweise PCs oder Waschmaschinen müssen die Läden aber nur entsorgen, wenn ein Kunde dort ein vergleichbares Neugerät kauft. Auch für Online-Händler werden die Rücknahmepflichten verschärft. SPD-Umweltministerin Schulze will so ein engmaschigeres Netz an Sammelstellen schaffen, um die Recyclingquoten zu erhöhen. Altgeräte dürften nicht im Restmüll landen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen begrüßt die Gesetzesnovelle. Nach ihren Angaben wird nur etwa jedes zweite Elektrogerät recycelt. Die Verbraucherschützer hatten aber auch auf eine Rücknahmepflicht für größere Geräte gedrungen. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, sollen die Neuregelungen Anfang des übernächsten Jahres in Kraft treten.
Aus Berlin Martin Polanski. Welche ist besser für die Umwelt, die Einwegmaske oder die Stoffmaske? Forschende in der Schweiz haben jetzt die Ökobilanz des Mund-Nasen-Schutzes analysiert. Das Ergebnis überrascht. Dietrich Karl Meurer.
Neben der Schutzwirkung einer Maske stellt sich für viele die Frage nach der Ökobilanz. Welche Maske schneidet besser ab? Die Einmalmaske, die nach dem Gebrauch im Müll landet, oder die Stoffmaske, die gewaschen und wiederverwendet werden kann. Die Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA im Schweizer St. Gallen haben sich der Sache angenommen. Studienleiterin Claudia Sohm erklärt, bezüglich des Maskenverbrauchs hat man sich bei der Untersuchung an der offiziellen Empfehlung für die Schweiz orientiert.
Also für unsere Studie haben wir uns eine Person vorgestellt, die 5-mal pro Woche mit dem Zug zur Arbeit fährt und 3-mal pro Woche einkaufen geht. Daher haben wir eine Stoffmaske, die 5-mal gewaschen wird, verglichen mit 13 Einwegmasken, die diese Person pro Woche braucht.
In einer zweiten Anordnung ist man davon ausgegangen, dass die Einwegmasken mehr als nur einmal benutzt werden und die Stoffmasken häufiger gewaschen werden, bevor auch sie weggeschmissen werden. Die Schweizer Forscher betrachteten sowohl Herstellung, Nutzung und Entsorgung der Masken nach stets den gleichen Gesichtspunkten, erklärt der Leiter der EMPA-Ökobilanzgruppe Roland Tichier.
Das eine war der Treibhauseffekt, das zweite war die graue Energie, also der Energieverbrauch, der dahinter steckt. Das dritte war der Wasserverbrauch, der Water Footprint. Und das vierte ist ein Indikator für eine ökologische Gesamtbetrachtung.
Die Analyse der Schweizer Wissenschaftler zeigt, dass die Baumwollstoffmasken bezogen auf Energieverbrauch und Treibhausgasbilanz besser abschneiden als die chirurgischen Einmalmasken. Aber bezogen auf Wasserverbrauch und Gesamtumweltbelastung haben Wegwerfmasken eine bessere Bilanz als ein Mund-Nasen-Schutz aus Baumwolle.
Die Hauptumweltbelastung bei einer Stoffmaske, die fällt in der Produktion an. Die Produktion dominiert den gesamten Lebenszyklus von so einer Maske.
Insbesondere durch den wasserintensiven Baumwollanbau, sagt Roland Tichier und schlussfolgert für die Verwendung von Baumwollmasken.
Wenn ich eine Maske häufiger einsetzen kann, also mehr Nutzungszyklen erreiche für die Maske, dann habe ich proportional natürlich einen geringeren Anteil dieses Herstellaufwandes, den ich tragen muss pro Nutzung meiner Maske.
Hier sollte aber unbedingt die Empfehlung der Hersteller beachtet werden, wie häufig eine Maske gewaschen werden darf, bevor sie ihre Schutzwirkung verliert. Die Forschung zur Ökobilanz von Masken steht noch am Anfang, sagt Studienleiterin Claudia Sohm. Denn etwa antiviral und antibakteriell wirkende Materialien wurden noch nicht betrachtet.
Wir planen nun auch andere Materialien, das heißt also nicht nur Baumwolle, sondern auch Polyester, Viskose, Modal und weitere Materialien genauer anzuschauen. Plus eben auch die Beschichtungen, die möglich machen, dass man so eine Maske länger tragen kann.
Diskutiert wird auch die Frage der Umweltbelastung durch achtlos weggeworfene Masken. Inwieweit hier kompostierbare Masken zu einer besseren Ökobilanz führen könnten, auch das muss noch erforscht werden.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Pfannen mit Antihaftbeschichtung gelten als praktisch, da sie meist relativ leicht sind und wenig Fett beim Zubereiten benötigen. Gleichzeitig ist aber die Beschichtung recht empfindlich. Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp mit Erkenntnissen dazu der Stiftung Warentest.
Sämtliche Pfannen in dieser Untersuchung haben eine Antihaftbeschichtung aus Polytetrafluorethylen. Dieser Kunststoff ist besser bekannt unter der Bezeichnung Teflon. Diese Beschichtung ist sehr empfindlich, Kratzer sollten vermieden werden. Doch beim Braten gelten solche Pfannentypen als besonders praktisch, sagt Warentester Stefan Scherfenberg.
Diese beschichteten Pfannen haben den Vorteil, dass nichts in ihnen anklebt, gerade wenn Sie eiweißhaltige Speisen zubereiten oder auch Gemüse, was ja nicht zerfallen soll, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn das nicht anbrennt und Sie es einfach wieder aus der Pfanne rausbekommen.
14 Modelle mit Teflonbeschichtung wurden untersucht. Sie haben einen Durchmesser von 28 cm. Laut Herstellerangaben sind sie für alle Herdvarianten geeignet, auch für Induktionsmodelle. Doch besonders bei diesem Herdtypus gab es vereinzelt Probleme. Eine ideale Bratpfanne soll für gleichmäßig erhitzte und gebräunte Speisen sorgen. Doch bei diesen thermischen Eigenschaften der Pfannen konnten nur wenige Modelle überzeugen.
Gerade auf Induktionsherden haben wir da deutliche Unterschiede, je nachdem auch wie dick der Boden ist. Manche Pfannen können die Wärme sehr gleichmäßig verteilen und haben dann auf dem ganzen Pfannenboden halbwegs die gleichen Temperaturen. Bei anderen Pfannen haben wir Temperaturunterschiede von bis zu 220 Grad festgestellt. Wenn Sie da ein Steak braten, ist es an der einen Stelle schon gut durch und an der anderen Stelle möglicherweise noch blutig.
Untersucht wurden Discounter-Produkte für unter 20 Euro, ebenso Pfannen bekannter Markenhersteller für bis zu 130 Euro. Teurere Pfannen waren nicht immer besser als günstige. Verbraucher sollten wissen, dass die Antihaftbeschichtung auf jeden Fall nachlässt. Einige Modelle waren nach der Dauerprüfung stark angegriffen. Der Kontakt mit Metallbesteck sollte auf jeden Fall vermieden werden. Auch säurehaltige Soßen können der Teflonbeschichtung zusetzen. In der Untersuchung fiel eine Pfanne von IKEA glatt durch, besonders weil die Erhitzung der leeren Pfanne auf einem voll aufgedrehten Induktionsherd ein Sicherheitsrisiko darstellt. Sicherlich kein gewöhnlicher Fall, sagt Stefan Scherfenberg, aber
in weniger als 2 Minuten auf über 400 Grad. Und das Bundesamt für Risikobewertung sagt, dass ab 360 Grad die Beschichtung sich zersetzen kann und giftige Dämpfe ausströmen können. Wir gehen davon aus, dass das normalerweise nicht stattfindet, aber trotzdem der Hinweis, niemals eine beschichtete Pfanne leer auf höchster Stufe erhitzen.
Doch auch der Griff des IKEA-Modells erhitzte sich beim normalen Gebrauch auf 67 Grad Celsius. Hier besteht Verbrennungsgefahr für die Hände. Ohne Topflappen schwer handhabbar. Bei einigen anderen Modellen mussten die Griffe erst per Schraubenzieher festgezogen werden. Und bei einer Pfanne aus dem Realmarkt brach der Griff in der Festigkeitsprüfung sogar ab. Auch hierfür gab es eine mangelhafte Benotung. Nur 4 der 14 Testmodelle bekamen eine gute Gesamtbewertung. Warentester Stefan Scherfenberg.
Die guten Pfannen kosten bei uns alle ab 50 Euro aufwärts. Also die günstigste ist die Pfanne von Wolf für 53,50 Euro. Der Testsieger, aber nur mit einem knappen Vorsprung, ist die Pfanne von Gastrosus, die Yamas Pro, die kostet 60 Euro. Und dann haben wir noch 2 Modelle von Fissler und Zwilling, die auch gut abgeschnitten haben.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Bundesregierung wird die Kündigung von Handyverträgen und Fitnessstudios erleichtern. Mehr gibt's bei uns ab 17.05 Uhr bei Wirtschaft und Gesellschaft. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.